Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 12 bis 15 der Sure 19, Maryam.
Ya Yahya, khudh al-kitaba biquwwatin wa atayna. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا
Gott hatte Zacharias, der alt geworden und dessen Frau unfruchtbar war, einen Sohn geschenkt. Jahja, bzw. Johannes, wie er im deutschsprachigen Raum genannt wird. Johannes aber wurde mit der göttlichen Prophetschaft betraut und versehen mit hoher Klugheit und Erkenntnis. Doch nicht nur das zeichnete ihn aus, sondern noch einiges andere. Doch hören Sie selber. Suche Zuflucht bei Gott, vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Und Gott wies Jahja Johannes an. O Jahja, nimm nun voller Kraft und Festigkeit das Buch Gottes an dich. Und wir betrauten ihn mit der Prophetschaft und gaben ihm Verstand, Klugheit und Erkennen schon im Kindesalter. Und schenkten ihm von uns Erbarmen und Freundlichkeit für seine Mitmenschen und ein reines Herz und Reinheit in Tun und Lassen. Voller Tugend und Ehrfurcht vor Gott war er, voller Güte und Freundlichkeit Vater und Mutter gegenüber. Ohne Hochmut, Dünkel und Widersetzlichkeit. Salam, Heil und Frieden, war mit ihm am Tag, da er geboren ward, am Tag, da er starb und am Tage, da er auferstehen wird.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen, guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Behran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite parstoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Freitag, dem 15. November 2024, gleich dem 25. Aban 1403 nach iranischem Sonnenkalender. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Mit uns durch Iran. Anschließend geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Islamischer Lebensstil. Zum Abschluss hören Sie unsere Sendung Weibliche Vorbilder der islamischen Geschichte. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Mit uns durch Iran. Bleiben Sie dran!
Seien Sie nochmals gegrüßt, liebe Hörerfreunde, zu einer neuen Folge unseres Reisemagazins Mit uns durch Iran. Für Touristen hat Iran schon immer als vielfältiges und schönes Land gegolten, was seine bunte Natur, die zahlreichen Völker, seine Kultur und seine geheimnisvolle Kunst betrifft. Diese Eigenschaften sind auch gelegentlich in Teilen des Landes zu bewundern. Die Provinz Kerman im Südosten Irans gehört zu diesen Regionen, in denen das Klima abwechslungsreich, die Kultur und Kunst alt und von langer Vergangenheit und die Menschen fleißig und arbeitsam, geduldig und gastfreundlich sind. Kerman vereint eine geheimnisvolle geografische Lage mit kaltem Klima, das an einer Warmzone grenzt. In der Provinz herrschen unterschiedliche Klimazonen in verschiedenen Teilen. In einem Teil ist es kalt, gleichzeitig aber herrschen in einem anderen Teil die höchsten Temperaturen des Landes. Daher werden die Städte der Provinz in Warm- und Kaltzonen aufgeteilt. Dieser Klimaunterschied erlaubt es auch, dass gleichzeitig Datteln und Zitronen in der Provinz angebaut werden. Mit dieser natürlichen Gegebenheit konnte auch die Tierhaltung Fuß fassen. Das Talent der Menschen dieser Regionen zeigt sich entsprechend in den weit berühmten Kerman-Teppichen. Historisch gesehen haben sich die ersten Menschen in Kerman um 4000 vor Christi angesiedelt. Somit zählt diese Region zu den ältesten Irans. Im Laufe der Geschichte sind hier wertvolle kulturelle und historische Schätze entstanden. Die Repräsentant des historischen Prozesses und des wirtschaftlichen und sozialen Lebens sind Jedes historische Denkmal in Kirman zeigt einen Teil und einen Aspekt der Lebensweise der Menschen und der Herrscher dieser Region. Der Bau und die Zerstörung, Restaurierung und Vernichtung dieser Denkmäler zeigt wiederum die Dynamik und Vitalität von Kirman. Die verhältnismäßig geringe Zahl von Denkmälern im Vergleich zu Isfahan und Shiraz ist auf die Schäden zurückzuführen, die im Laufe der Geschichte diesem Landesteil getroffen haben. Aber auch die wenigen Denkmäler zeigen die Fähigkeiten, die Standhaftigkeit und den Fleiß der Menschen. Die Provinz Kirman erstreckt sich auf einer Fläche von 182.000 Quadratkilometern. Im Norden grenzt sie an die Provinzen Khorasan und Yazd, im Osten an Sistan und Belutschistan, im Westen an Fars und im Süden an Hormozgan. Die vorzügliche geografische Lage der Provinz erlaubt den Anschluss an die Häfen im Süden des Landes. Dazu kommt die große Fläche der Provinz, die sie zu einer wichtigen Transitroute emporgehoben hat. Zu den Möglichkeiten der Provinz gehören unter anderem die zwei aktiven Wirtschaftszonen Sirjan und Bam, die mit den südlichen Häfen Bandar Abbas und Chabahar eng zusammenarbeiten. Die Provinz Kirman verfügt über reiche metallische und nichtmetallische Mineralien und bildet einen wichtigen Pol im Bergbauwesen. Die Vorkommen sind sehr abwechslungsreich und nehmen aus dieser Sicht den ersten Platz ein. Bei den Vorkommen handelt es sich um Kupfer, Steinkohle, Eisenerz, Chromit, Blei, Zink, Titanium und Mangan. Das Gebirge in Zentral-Iran hat seine Ausläufer in Kirman. Sie beginnen in den Lavaschichten in Aserbaidschan und ziehen sich bis nach Belutschistan fort. Auf der Hochebene im Zentrum wird das Gebirge von Flachland und der Wüste unterbrochen. In Kirman fließen zahlreiche Flüsse, Quellen und Wasserfälle. Der wichtigste Fluss ist der Halil Rud, der von Sardusht, Boft, Rabir, Til und Esfandare gespeist wird. Halil Rud versorgt die Städte Giroft und Kahnuj mit Wasser und fließt anschließend in Haumun Jazmurian ein. Die Pflanzenwelt im Mündungsgebiet von Halil Rud ist sehr beachtlich. Da der Fluss vom Schnee aus den Bergen gespeist wird, hat er stets viel Wasser. In Kerman fließen weitere Flüsse wie Ob, Bachscho, Rovar, Khabar, Tanguye, Palangi, Ibrahimabad, Anduhjert, Obbarik und Obshur Esfandaqe. Die Mineralquellen der Region gehören zu den besonderen Touristenattraktionen.
Die Provinz Kerman ist eines der hochgelegenen Provinzen des Landes. Die Stadt Boft liegt etwa 2250 Metern über dem Meeresspiegel und ist damit die höchstgelegenste Stadt der Provinz. Der Niederschlag beträgt in Kerman etwa 120 Millimeter im Jahr.
Angesichts des Klimas und der Wasserressourcen sowie den sozialen Gegebenheiten und der Anbauweise kann die Provinz Kerman in drei Landwirtschaftszonen, nämlich trockenes Wüstenklima, Rafsanjan, Zarand, Sirjan und so weiter, gemäßigtes Gebirgsklima, Boft, Barzir und so weiter und warme Klimazone, Bam, Jiruft, Kahnuj und so weiter, aufgeteilt werden. Zu den wichtigsten Landwirtschaftsprodukten zählen Weizen, Gersten, Kartoffeln, Pistazien, Henna, Kümmel, Baumwolle und Zuckerrüben. Produkte der kalten Klimazone bestehen aus Walnüsse, Mandeln, Birnen, Pfirsiche, Sauerkirschen, Pflaumen, Kirschen, Äpfel und Zitrusfrüchte, Apfelsinen, Süßzitronen, Zitronen, Mandarinen, Pomeranzen und Pampelmusen sowie Datteln. Diese Produkte werden in den Regionen Bam, Jiruft, Shahdod und im Südosten der Provinzstadt Boft angebaut. Zitrusfrüchte aus Shahdod genießen eine außergewöhnlich gute Qualität und einen besonderen Ruf. In der Provinz Kerman werden 95% der Pistazienernte gewonnen. Über 87% der Pistazienplantagen befinden sich in Kerman. 70% der Pistazienernte und die Mehrheit der Pistazienplantagen gehören zu der Stadt Rafsanjan. Viehzucht wird in drei Arten betrieben, auf dem Dorf, bei den Nomaden und auf industrieller Weise. Da die Erde der Region nicht sonderlich ertragreich und die grünen Weiden ziemlich beschränkt sind, ist die Viehzucht nicht weit verbreitet. Angesichts der natürlichen Gegebenheiten besteht die Landschaft aus hohen Ebenen und Wüsten. Manche von ihnen werden von Touristen gut besucht, wie die Ebenen und Erholungsgebiete. Andere Regionen wie Wüstengebiete werden von Wüstentouristen besucht. Neben den unendlichen Wüsten und ihre Schönheiten verfügt die Region auch über besondere und kühle Erholungsgebiete mit geologisch schönen Landschaften. Die Landschaften dieser Region sind anderen Regionen weniger anzutreffen. Sanddünen verformen sich im Wind und nehmen immer wieder neue Formen an. Es bietet sich eines der spektakulärsten geomorphologischen Schauspiele. Das Wüstenklima ist in einer Jahreshälfte sehr angenehm. In der anderen Jahreshälfte findet man dieses angenehme Klima in den Gebirgsregionen. Die Shahdod-Wüste hat stets Forscher und Naturliebhaber angezogen. Die beruhigende Stille, der unendliche Himmel, die ruhigen Nächte, die Salzschichten, die hohen und schneebedeckten Hesor-Gipfel der bezaubernden Hormunsee, die zahlreichen Mineralquellen und dutzende vielfältige Naturerscheinungen sind alle in Kerman anzutreffen und bieten Naturtouristen eine breite Palette von Angeboten. Liebe Hörer, die Stadt Kerman, Zentrum der Provinz Kerman, gehört historisch zu den ältesten und traditionsreichsten Städten Irans, genauer gesagt zu den 5 ältesten historischen Städten Irans. Darüber aber sprechen wir in der nächsten Woche.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Payam Azizi mit dem Titel Kuche Mohabbat. Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Islamischer Lebensstil.
Islamischer Lebensstil. Liebe Hörerfreunde, der islamische Lebensstil umfasst als Stil bestimmte Verhaltensmuster und steht, weil er sich islamisch nennt, in einer Beziehung zu der Sichtweise des Einzelnen und der Gesellschaft. Für jedes Verhalten, das sich nach einer islamischen Grundlage richtet, muss demnach auch ein Mindestwissen über den Glauben vorausgesetzt werden. Die islamische Weltanschauung, aufgrund derer sich der islamische Lebensstil gestaltet, basiert auf bestimmten Glaubensgrundsätzen. Diese Grundsätze stellen in Wahrheit die Antworten auf brennende Lebensfragen dar. Fragen wie: Woher komme ich? Wer hat das Dasein geschaffen? Was bedeutet Lebensende? Und wie sieht das beste Lebenskonzept aus? Die Umschreibung des irdischen Lebens gemäß der religiösen Lebensanschauung beruht auf vielen Grundsätzen. Einer der Grundsätze ist das Vertrauen in das Verborgene. Zum Verborgenen gehört Gott, die Engel, die Dschinn, die Teufel, der Geist, die Todeszwischenphase, das jüngste Gericht, das Paradies und die Hölle. Einiges vom Dasein, Teil des Daseins, wie die Natur um uns herum, die Erde, die Himmel und so weiter, ist wahrnehmbar, aber der größte Teil des Daseins ist verborgen. Er spielt auch hinsichtlich seines Einflusses eine große Rolle. Obwohl die meisten von uns möglicherweise kaum mit dem verborgenen Teil des Daseins vertraut werden, besteht dennoch kein Zweifel an der Existenz dieses Bereiches. Viele Probleme im Lebensstil des Menschen haben damit zu tun, dass er nicht an die Existenz dieser verborgenen Dinge glaubt. Wenn jemand sich nicht persönlich die Existenz des Verborgenen klar machen kann, kann er nicht wirklich an den Islam glauben und ihn praktizieren. Gott, das Jenseits, das Paradies und die Hölle, die Engel, Satan und der Geist sind Zeugnisse des Verborgenen. Ihnen sind keine stofflichen Begrenzungen auferlegt. Wenn Gott es zulässt, kann der Mensch schon auf Erden einige von diesen Zeugnissen des Verborgenen sehen. Aber andere Zeugnisse werden für ihn erst nach dem Tod sichtbar. Gott ist das Zeugnis für das Verborgene. Er ist nicht zu sehen. Die Menschen müssen durch seine Zeichen auf seine Existenz schließen. Die Zeichen für ihn in unserer Umgebung sind zahllos. Viele von ihnen wurden im Koran angeführt. Alles in der Daseinswelt gehört zu den Existenzbeweisen des Herrn. Die religiöse Weltanschauung fordert, dass der Glaube an den einen Gott im ganzen Leben spürbar wird, und daher gilt nicht jede Lebensweise als Recht. Wenn im Leben Gott nicht als der zentrale Mittelpunkt gilt, äußert sich dies im Ungehorsam gegen Gott. Imam Sadr alaihi salam sagt: Der Tod auf dem Weg des Gehorsams gegenüber Gott ist mir lieber als ein Leben, das mit dem Ungehorsam gegen Gott verschmutzt ist, und Armut wegen dem Gehorsam gegenüber Gott mag ich mehr als Reichtum begleitet von Ungehorsam gegen ihn. Es ist für mich schöner, Härten wegen dem Gehorsam gegenüber Gott zu erfahren, als im Ungehorsam gegen Gott gesund zu sein. Ein Leben im Zeichen des Tauhids, des Glaubens an den einen Gott, setzt einen Lebensstil voraus, der die Grundlage für die Gottdienstbarkeit schafft. Das Oberhaupt der islamischen Revolution, Ayatollah Khamenei, hat gesagt: Tauhid ist eine Lebensweise für die Menschen. Tauhid bedeutet, dass der Mensch in seinem Leben Gott als Herrscher sieht. Es bedeutet, den verschiedenen Mächten das Handwerk zu legen. Es gibt keinen Gott außer Gott, ist die wichtigste Botschaft unseres Propheten und aller Propheten, in dem Sinne, dass in unserem Leben und auf dem Weg des Menschen und bei der Wahl der Lebensweise die Abgottmächte in die Satane sich nicht einmischen dürfen. Wenn Tauhid im Leben der menschlichen Gesellschaft verwirklicht wird, wird die Welt sowohl aufblühen als auch eine Welt werden, die der wahren Vervollkommnung des Menschen dient. Wenn wir vom Tauhid überzeugt sind, aber uns im Handeln nicht ihm gegenüber verpflichtet sehen und nicht angemessen dienstbar sind, ist unser Handeln kein Handeln aufgrund des Glaubens an den einen Gott und das Vertrauen in das Verborgene. Dann klaffen Überzeugung und Handeln weit auseinander.
Zu den weiteren wichtigen Grundsätzen der religiösen Weltanschauung, der sich auf den Lebensstil auswirkt, gehört das Prinzip, dass das irdische und das jenseitige Leben im Zusammenhang stehen. In der religiösen Weltanschauung wird das irdische Leben wie ein Acker gesehen, der Mensch nach besten Kräften bepflanzen muss, damit er in der anderen Welt daraus ernten kann. Imam Ali alaihi salam hat gesagt, ihr Diener Gottes, strengt euch an, die wenigen Tage auf der Welt einen Proviant für das lange währende Jenseits anzulegen. Denn die irdische Welt ist das Haus der Taten und die jenseitige Welt ist das Haus des Verbleibs und der Vergeltung. Dieser große Imam hat außerdem in seiner Ansprache 133 im Nahjul Balagha über den sinnvollen Nutzen des irdischen Lebens wie folgt gesagt. Der blinde Mensch sieht wahrlich nur die Welt und nicht weiter. Aber der Blick des sehenden, weisen Menschen geht über diese Welt hinaus und er weiß, dass die wahre Wohnstätte jenseits von ihr liegt. Also wendet der Sehende das Herz von der irdischen Welt ab und wendet sich der Blinde ihr zu. Der weitsichtige Mensch nimmt einen Reiseproviant aus der Welt mit und der Blinde bereitet für die Welt einen Proviant vor. Imam Ali alaihi salam verweist hier auf den Unterschied zwischen dem Lebensstil, der aus zwei verschiedenen Sichtweisen hervorgeht, hin. Aufgrund der einen Sichtweise wird das irdische Leben als Ziel angestrebt und setzt sich der Mensch nur für diese wenigen Tage des irdischen Lebens ein. Aber aufgrund einer Sichtweise, bei der das Reich im Jenseits als die eigentliche Wohnstätte des Menschen gilt, ist das Leben eine Phase, die der Mensch für das Jenseits nutzen soll. In diesem Moment wird uns klar, wie die Überzeugung sich auf den Lebensstil auswirkt. In der islamischen Weltanschauung darf der Mensch ohne weiteres die materiellen Gaben nutzen. Abgelehnt wird nur, dass der Mensch bei der Liebe zum irdischen Leben nicht über die Stränge schlägt. Imam Ali alaihi salam sagt, ich warne euch vor dem irdischen Leben, weil es sehr trügerisch ist. Wenn diejenigen, die die Welt vergöttern, an ihre Wünsche gelangen, so bleibt die Welt dennoch nicht mehr als das, was Gott der Allerhöchste sagt, nämlich, O Prophet, gib ihnen das Gleichnis vom irdischen Leben. Es ist wie das Wasser, das wir vom Himmel niedersenden, mit dem die Pflanzen der Erde sich sättigen, und dann werden sie Dürre, Spreu, die der Wind verweht. Allah hat Macht über alle Dinge. Sura 18, Vers 45. Es ist aber zu sagen, dass der Lebensstil im Islam nicht vom Wohlstand einen Riegel vorschiebt. Der Mensch ist dazu aufgerufen, besser und gesünder zu leben. Der Islam empfiehlt jedoch, sich vor unnötigem Luxus zu hüten. Ein wichtiger weiterer Punkt für den islamischen Lebensstil ist die optimistische Einstellung zum Leben. Das Leben ist eine Gnade, die Gott den Menschen zur Verfügung gestellt hat. Wir müssen das zu schätzen wissen, dieses Geschenk nutzen und hoffnungsfroh sein. Angesichts der islamischen Sichtweise auf das Dasein sollen Probleme einen Muslim nicht pessimistisch stimmen. Es passt nicht zum islamischen Lebensstil, über Probleme zu jammern. Der Gläubige soll sich immer daran erinnern, dass er für das Ertragen von Schwierigkeiten belohnt wird und auf die Barmherzigkeit Gottes hoffen.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Nader Ismailzadeh mit dem Titel Berke, auf Deutsch Der Teich.
ببین مهتاب روی دست آفتاب، تموم آسمون تو برکه آب، قریب شب زده خورشید و بشناس، قریب تشنه دریا رو دریا. ببین مهتاب روی دست آفتاب، تموم آسمون برکه آب، قریب شب زده خورشید و بشناس، قریب تشنه دریا رو دریا. نگین تنگ غروب آفتابه، باید مهتاب جای من بتابه، باید مهتاب جای من بتابه.
همه آهین را بردم شنیدم، نگاه مار رو با جون خریدم، همه آینه ها بودن شنیدن، نگاه ما رو با جون خریدن، گروهی با دل و جون هم بستن، به پای ما بوندن تا شکستن.
تو هم آینه ای آینه عیسی، تو چشمت عکس ماه صاف و شفاف، تو قلبت داشته باش نور پگاه، مبادا گم کنی خورشید و ماه. تو هم آینه ای آینه عیسی، تو چشمت عکس ماه صاف و شفاف، تو قلبت داشته باش نور پگاه،
مبادا گم کنی خورشید و ماه.
نبی خورشید بود و مرتضی ما، زمین و آسمون دلهای آگاه. نبی خورشید بود و مرتضی ما، زمین و آسمون دلهای آگاه.
ببین مهتاب روی دست آفتاب، تموم آسمون تو برکه آب. قریب شب زده خورشید و بشناس، قریب تشنه دریا رو دریا. ببین مهتاب روی دست آفتاب، تموم آسمون رو برکه آب. قریب شب زده خورشید و بشناس، قریب تشنه دریا رو دریا.
Verehrte Damen und Herren, nun hören Sie unsere Sendung Weibliche Vorbilder der islamischen Geschichte. Weiterhin guten Empfang.
Weibliche Vorbilder der islamischen Geschichte.
Es war sehr heiß und das Kind von Hajar war durstig. Die Mutter lief zwischen den beiden Bergen Safa und Marwa auf und ab und suchte aufgeregt nach Wasser. Aber die Gegend war völlig trocken. Als sie ganz erschöpft und ergebnislos zu ihrem kleinen Sohn Ismail zurückkam, sah sie unter seinen Füßchen Wasser hervorquellen. Gott ließ diese Quelle hervortreten, die Quelle Samsam. Sie fließt heute noch in Mekka nahe der Kaaba. Liebe Freunde, in diesem vierten Teil unserer Sendung über die weiblichen Vorbilder des Islams berichten wir über Hajar. Es hat in der Geschichte große Frauen gegeben, die dank ihrer würdigen Eigenschaften und ihres Glaubens an Gott erfolgreich den Pfad der Läuterung und der Veredelung des Selbst gingen. Eine von ihnen ist Hajar, die Gemahlin des Propheten Abraham und die Mutter des Propheten Ismail, gegrüßet seien sie. Hajar war die dunkelhäutige Sklavin eines ägyptischen Herrschers gewesen. Doch das prunkvolle Leben im Palast erweckte keine Sehnsucht nach dem Weltlichen in ihr. Sie sah darin Vergängliches und trug. Hajar schien auf eine Rettung zu warten. Da begegnete ihr Sarah und der Prophet Abraham. Der ägyptische Herrscher überließ Hajar der Gemahlin des Abraham als Geschenk. Als Sarah in Sorge war, dass Prophet Abraham nachkommenlos bleiben würde und niemand seinen Prophetenauftrag fortführt, bat sie Abraham, Hajar zu ehelichen. Abraham vermählte sich schließlich mit Hajar. Hajar war nun keine Sklavin mehr, sondern die Ehefrau eines Gottgesandten. Nach einiger Zeit empfing sie einen Sohn. Sie nannte ihn Ismail. Doch Sarah bat Abraham, dass er Hajar und das Kind an einen anderen Ort bringt. Gott offenbarte Abraham, er solle Ismail und seine Mutter aus Scham, dem damaligen Syrien, wegbringen. Abraham fragte, »O Gott, wo soll ich sie denn hinbringen?« Gott sprach, bring sie in mein sicheres Heiligtum und den ersten Ort auf der Erde, den ich schuf. Das ist Mekka. Abraham, gegrüßet sei er, beriet mit Hajar über die göttliche Anweisung, dass er sie mit dem Kind in eine dürre Gegend bringen soll. Hajar fügte sich schnell in den göttlichen Willen und nahm in Hoffnung auf Gott die größten Drangsale in Kauf. Abraham war über das große Gottesvertrauen der Hajar erfreut. Sie erreichten schließlich den Ort, von heute Mekka steht. Hajar warf einen weiten Mantel über das Gezweig einer der wenigen Bäume, um ein schattiges Plätzchen für sich und ihr Kind zu schaffen. Als Abraham zu Sarah nach Scham zurückkehren wollte, sagte Hajar, »Ach Abraham, du lässt uns hier alleine zurück, wo wir niemanden kennen und es weder Wasser noch Gras gibt.« Abraham antwortete, »Gott, der mir befahl, euch hier zu lassen, wird euch helfen.« Dann betete er zu Gott und verabschiedete sich von seiner Gemahlin und dem Kind, das Gott ihm erst vor kurzem geschenkt hatte. Beim Berg angelangt, betete er zu Gott, wie es in der Sure Ibrahim, Sure 14, im Vers 37 steht, »Unser Herr, ich habe einen Teil meiner Nachkommenschaft in einem unfruchtbaren Tal nahe bei deinem heiligen Haus angesiedelt. O unser Herr, auf dass sie das Gebet verrichten mögen, so mache die Herzen der Menschen ihnen zugeneigt und versorge sie mit Früchten, damit sie dankbar seien.«
Hajar und Ismael blieben im Land der Offenbarung. Hajar stand spirituell auf einer sehr hohen Stufe, so dass sie sich trotz der beängstigenden Bedingungen nicht fürchtete, denn sie wusste, dass Gottes Verheißung wahr werden wird. Am Morgen wurde Ismael durstig und Hajar begann nach Wasser zu suchen. Und da geschah das Wunder, von dem wir erzählten. Inmitten der trockenen Ödnis begann unter den kleinen Füßen des Kindes die Quelle Samsam hervorzusprudeln. Diese Quelle fließt auch heute nach Tausenden von Jahren und ist Wahrzeichen für die Barmherzigkeit Gottes. Da es nun in dieser Gegend Wasser gab, kamen alsbald Vögel und Tiere an die Quelle und dann zogen Nomaden aus der Umgebung vorbei und schlugen dort ihre Zelte auf. So waren Mutter und Kind nicht mehr alleine. Als Abraham sie beim nächsten Mal besuchte, sah er, dass bereits viele dort ansässig geworden waren und war Gott dankbar. Zusammen mit Ismael hat Abraham auf Anweisung Gottes die Kaaba erneut aufgebaut. Imam Sadr alayhi salam aus dem Hause des Propheten hat dazu gesagt, Ibrahim errichtete die Kaaba, während Ismael vom Situwa-Berg Steine herbeiholte. Nachdem Abraham und Ismael die Kaaba zu Ende gebaut hatten, brachte Hajar den Mantel, den sie besaß und unter dessen Schatten sie gelebt hatten, und hängte ihn über die Pforte zur Kaaba. Hajar war geduldig und gottesfürchtig. Sie war an weltlichen Gütern desinteressiert und sie vertraute in Gottes Barmherzigkeit. Daher hat sie bereitwillig die Probleme, die sie und ihr Sohn Ismael nach der Trennung von ihrem Gemahl und ihrer Heimat in Kauf nehmen mussten, ertragen. Diese aufrichtige Gottergebene hat den Propheten Ismael großgezogen und dass Abraham immer schützend bei ihnen hätte sein können. In Wirklichkeit hat Ismael seinen Vater nur ab und zu einmal gesehen, nämlich wenn dieser sie besuchen konnte. Abraham hatte, voll überzeugt vom Glauben und der Zuverlässigkeit seiner Gemahlin Hajar, ihr die Erziehung des Ismael alaihi salam anvertraut und damit dem Propheten, aus dessen edlen Nachkommenschaft der Prophet des Islam Muhammad salawatullah alai hervorging. Als Ismael 13 Jahre alt war, besaß er so große Gotterkenntnis, dass er sich völlig in den Willen Gottes ergab. Im Vers 1 oder 2 des Sure Saffat, Sure 37 heißt es, dass der junge Ismael, als Gott dem Abraham befahl, ihn zu opfern, zu seinem Vater sagte: O mein Vater, tu, wie dir befohlen, du sollst mich, so Allah will, standhaft finden. Es geht auf die Erziehung Ismaels zu einem rechtschaffenen Menschen durch eine Frau wie Hajar zurück, dass er auf diese Weise Gottes Anweisung als das Wichtigste betrachtet. Hajar ist ein vollendetes Beispiel für einen gläubigen, rechtgeleiteten Menschen, der seine Heimat Gott zuliebe verlassen hat. Hajar gelangte von Ägypten nach Palästina und von dort nach Hijaz auf der arabischen Halbinsel und hat bei dieser Umsiedlung große Mühen auf sich genommen. Gott erwies ihr eine große Huld und verewigte in einem Ritual, das verpflichtend zum Hadsch gehört, nämlich dem Sa'i, die Erinnerung an ihren Einsatz, als sie auf Gott vertrauend und nach Wasser für ihr Kind suchend zwischen den Bergen Safar und Marwa hin und her lief. Auch die Quelle Zamzam, die unter den Füßen ihres kleinen Sohns hervorquellte, erinnert an sie. Hajar wurde sogar bei der Kaaba beigesetzt und auch das geschah auf Befehl Gottes. Und auf diese Weise werden alle in der Geschichte, die in Verehrung des einen Gottes die Kaaba in Mekka umkreisen, einen aufrichtigen Glauben, die Opferbereitschaft und das Gottvertrauen dieser dunkelhäutigen, ehemaligen Sklavin erinnert. Sie sollen wissen, dass für Gott der Beste jener ist, der die größte Gottesfurcht besitzt. Denn in der Sure Hujarat 49 heißt es im Vers 13, »Wahrlich, der Angesehenste von euch ist vor Allah der, der unter euch der Gottesfürchtigste ist.«
Meine Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pastore ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.